schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Mein Name ist Niklas Schenker. Heute vor mir sitzt wie immer Philipp Möller. Und
hallo.
Ich freue mich oder wir freuen uns ganz herzlich, dass wir eine neue Folge zusammenbekommen haben. Ich meine, was soll ich sagen? Nach einer langen Sommerpause gab es eine Folge, jetzt wieder eine recht lange Pause, muss man tatsächlich sagen.
Ja, wir bemühen uns auf jeden Fall, wieder regelmäßiger Folgen zu veröffentlichen. Ja, aber wir haben heute natürlich sofort ein super Knaller-Thema, was uns in den letzten Wochen sehr viel beschäftigt hat, denn der Senat hat seinen kommunalen Wohnungsunternehmen, 6 sind es ja an der Zahl, plus die Berlinovo, eine neue Kooperationsvereinbarung gegeben.
Genau, und wir haben hier im Podcast natürlich schon ein paar Mal über die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin gesprochen und das jetzt auch nicht zufällig, weil die kommunale Wohnungswirtschaft in Deutschland insgesamt ja schon eine recht starke Rolle spielt. Also wenn man sich das nochmal anschauen möchte, es gibt in Deutschland insgesamt rund 43 Millionen Wohnungen, etwa die Hälfte davon sind Mietwohnungen und etwa 2,5 Millionen Wohnungen in Deutschland sind im Eigentum von kommunalen Wohnungsunternehmen. Die haben eine ganze Reihe an Aufgaben. Besonderer Fokus liegt in aller Regel auf sozialer Wohnraumversorgung, das heißt also die Bereitstellung von Sozialwohnungen, von besonders bezahlbaren Wohnungen, auch für besondere Bedarfsgruppen, wie also sozusagen Studierende, Azubis, Geflüchtete, aber eben auch besonders bezahlbaren Wohnraum. Es gibt, glaube ich, insgesamt Deutschland natürlich eine große Geschichte, auch Privatisierung von kommunalen Wohnungsbestandes und kann aber, glaube ich, einfach zusammenfassen, dass gerade für Großstädte wie Berlin kommunale, landeseigene, also öffentliche Wohnungsunternehmen einfach eine wirklich große Rolle spielen. Da geht es einfach erstmal auch um die Frage, dass das ganze Mietrecht ja Sache des Bundes ist und wir wissen, dass von der Bundesregierung also Maßnahmen in Richtung Förderung, also wirklich massive Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit, aber natürlich auch gerade Mietpreisregelungen wie ein echter Mietendeckel und nicht nur so eine lasche Mietpreisbremse, das wird alles komplett unterlassen. Und deswegen ist das natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung, die diese kommunalen Wohnungsbestände für Städte eben wie Berlin haben, weil dort völlig klar ist, dass man, solange das irgendwie wirtschaftlich, sage ich mal, aufgeht, man natürlich den Unternehmen besondere soziale Vorgaben machen kann in Richtung Mietenentwicklung, in Richtung welche Wohnungen neu gebaut werden und aber auch in Richtung welche Wohnungen an wen und zu welchem Preis eben vergeben werden. Aber ein Stichwort, darüber haben wir schon, das habe ich gerade schon genannt, Wirtschaftlichkeit. Das ist einer der Hauptkritikpunkte auch immer, also im Vergleich zu, sag jetzt mal, Wohnungsgenossenschaften, die einen qua ihrer Rechtsverfassung einen gemeinwohlorientierten Auftrag haben, sind viele von diesen kommunalen Wohnungsunternehmen und auch eben die 6 Berliner landeseigenen Wohnungsunternehmen als GmbHs oder als Aktiengesellschaften sogar konstituiert und das bringt natürlich eine Reihe an Problemen mit sich. Wir wollen heute sprechen über, wie der Kurs der Landeseigenen in der Zukunft sein wird in Berlin. Ich glaube, wir teilen beide den Standpunkt, dass die landeseigenen Unternehmen eigentlich so das zentrale wohnungspolitische Instrument sind in Berlin, um Mietpreisdämpfen auf den Wohnungsmarkt einzuwirken. Und vielleicht ist es aber nochmal ganz gut für den Anfang, sich so ein bisschen die Geschichte der landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin ab 1990, sage ich mal, anzuschauen.
Ich hatte es ja eingangs erwähnt, der Senat hat quasi eine neue Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen geschlossen. Ganz kurz vielleicht vorab, was ist das eigentlich? Das ist quasi eine Art Bündnis, das er mit denen schließt. Also das Land Berlin ist ja quasi der Hauptgesellschafter oder alleiniger Gesellschafter, damit Besitzer dieser Unternehmen. Und anstatt sie aber quasi direkt zu steuern, direkte Direktiven zu geben, vereinbarte der Senat eben genau, ja, diese Kooperationsvereinbarung, um ihnen quasi diese sozialen Vorgaben zu machen. Und Niklas hat es ja auch schon gesagt, wie die landeseigenen oder auch kommunalen Wohnungsunternehmen ausgerichtet sind, ist eigentlich am Ende immer eine Frage von politischen Mehrheitsverhältnissen, sagen wir auch mal von politischen Konjunkturen und Hegemonien. Und 1990 wir wissen es sozusagen, Ost und West gingen zusammen. Berlin verfügte auf einmal über 590.000 öffentliche Wohnungen, nämlich die DDR-Bestände und die Bestände aus West-Berlin zusammen. Also eine sehr große Marktmacht quasi, könnte man sagen. Und dann begann aber quasi eigentlich der neoliberale Ausverkauf, die neoliberale Hegemonie kam zu ihrer Fülle. Und in den 90er Jahren, genau, wurden die quasi ehemals gemeinnützigen und in der DDR ja auch staatlichen Wohnungsunternehmen quasi auf marktorientierte Unternehmen getrimmt. Da gab es ab Beginn der 90er Jahre massive Privatisierungswellen. Und genau in dem Verlauf quasi, 590.000 waren es 1990 an öffentlichen Wohnungen, hat man dann geschafft bis quasi zum absoluten Tiefpunkt, nämlich 2010, quasi den kommunalen Wohnungsbestand durch Privatisierung zu halbieren. Dann hatten wir noch 270.000 Wohnungen 2010, das war quasi der absolute Tiefstand. Man hat sie aber auch quasi sehr viel marktwirtschaftlicher ausgerichtet, indem man eben gesagt hat, ihr könnt auch die Mietentwicklung quasi am Markt orientieren. Mein Kollege Hermann Werle aus der Mieter-Echo-Redaktion hat sich das mal angeschaut vor einigen Jahren, quasi die Mietentwicklung, das war dann ab 2007. Und da hat er die Mietentwicklung quasi der landeseigenen Wohnungsunternehmen mit der Deutschen Wohnen verglichen, finde ich ganz spannend. Und tatsächlich war es so, dass bis zwischen 2017 und 2016 die Mieten sich eigentlich quasi relativ ähnlich entwickelten. Und erst als der Senat dann quasi Mitte der 2010er Jahre anfing, die ein Stück weit wieder stärker zu regulieren, entkoppelte sich die Mietentwicklung quasi von der Deutschen Wohnen und den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Also den landeseigenen Wohnungsunternehmen wurden dann quasi mehr soziale Vorgaben gemacht. Und genau, also die 90er Jahre und die 2000er Jahre, Hochzeiten der Privatisierung. Es kam zu sogenannten in sich Verkäufen. Das heißt, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft musste eine andere kaufen und dann quasi den Kaufpreis an den Haushalt abführen, um zur Haushaltssanierung. Also man hat sehr viel Schindluder auch mit den landeseigenen Betrieben. Es war eben aber auch eine Zeit, wo sich quasi die Wachstumserwartung in der Stadt Berlin nicht erfüllt hatte. Man hatte ja eigentlich 1990 gedacht, Berlin wird Hauptstadt. Es gibt einen massiven Bevölkerungswachstum und man hatte auch relativ viel gebaut in den 90er Jahren. Und das erfüllte sich dann aber nicht. In den 2000ern stellte man fest, oh, die Stadt schrumpft sogar ein Stück weit. Es gab Leerstände. Und das war quasi eigentlich der Hintergrund für eben genau diese marktorientierte Ausrichtung der kommunalen Wohnungswirtschaft. Dann zum Ende der 2000er Jahre wurde aber immer klarer, okay, Berlin scheint doch wieder zu wachsen. Es ziehen mehr Leute her. Die Mieten steigen, natürlich nicht nur aufgrund des Bevölkerungswachstums, sondern eben auch aufgrund der Deregulierung, was gesetzliche Vorgaben anging. Und der Senat erkannte das sehr spät und auch erst auf Druck der Mieterinnenbewegung, die ja mit Ende der 2000er Jahre aufkam. Genau, und 2012 begann er dann aber, die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen ein Stück weit sozusagen wieder sozialer auszurichten und tatsächlich auch eine aktive Wohnungspolitik zu betreiben. Also 2012 schloss er das Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten mit den landeseigenen. Und da vereinbarte er von diesem Tiefstand von etwa 300.000 Wohnungen mittelfristig den Bestand auf 400.000 Wohnungen zu erhöhen. Und das Mittel dazu waren eben Neubau, aber auch Zukäufe. Und er machte ihnen auch einige sozialere Vorgaben, beispielsweise reduzierte er die maximale Mieterhöhung auf maximal 15% in 4 Jahren. Aus heutiger Sicht klingt das immer noch relativ viel.
Ja.
Aber man kann trotzdem sagen, das war eigentlich also 2012 mit diesem Mietenbündnis quasi, war der Beginn von einer wieder stärkeren Re-Regulierung der landeseigenen. Da springen wir ein bisschen weiter. 2014 gab es dann quasi mit dem Mietenvolksentscheid, einem der vorerst Höhepunkte auch der Mietenbewegung, den Versuch, tatsächlich die landeseigenen entsprechend ihres sozialen Versorgungsauftrags auch wieder auszurichten. Der Mietenvolksentscheid hatte diverse Forderungen. Da ging es um eine sozialere Mietenpolitik. Da ging es auch um eine viel stärkere Beteiligung von Mieterinnen und Mietern und sozusagen auch ein viel stärkeres Engagement der Landeseigenen im geförderten und sozialen Wohnungsbau. Wie ihr vielleicht wisst, ist der Mietenvolksentscheid am Ende sozusagen nie tatsächlich abgestimmt worden, sondern nach der ersten Sammelphase kam es zu einem sogenannten Kompromiss zwischen einem Teil der Initiative und dem damals schwarz-roten Senat. Und als Ergebnis davon führte man, und das ist tatsächlich deutschlandweit für in Berlin auch einmalig, das sogenannte Wohnraumversorgungsgesetz ein. Und dieses Wohnraumversorgungsgesetz schreibt quasi ein Stück weit die soziale Ausrichtung der landeseigenen Wohnungsunternehmen gesetzlich vor. Das ist damit ein tatsächlich Novum gewesen in der deutschen Wohnungspolitik, dass man da ein Gesetz erlässt, um seine landeseigenen quasi wirklich auf einen sozialen Kurs zu trimmen. Und dann ging es quasi weiter. Man hat dieses Wohnraumversorgungsgesetz gehabt. Da wurde auch schon festgelegt, dass mehr als 50% der wiedervermieteten Wohnungen an Haushalte mit einer WBS-Berechtigung, also mit einer Berechtigung auf einen Wohnberechtigungsschein quasi vermietet werden müssen. Es wurden ein paar Vorgaben gemacht, was die Mietentwicklung angeht. Die Modernisierungsumlage, die damals noch 11% betrug, wurde ein bisschen abgesenkt auf 9%. Und es wurden auch quasi Beteiligungsstrukturen geschaffen, die sogenannten Mieterräte auf Unternehmensebene wurden geschaffen, wo sich Mieterinnen und Mieter aus den Landeseigenen eben quasi mit in die Geschicke der Unternehmen einmischen sollten. Und 2016 bzw. 2017 mit der Regierungsübernahme von Rot-Rot-Grün begann dann eigentlich quasi nochmal eine deutlich stärkere Re-Regulierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen, nämlich mit der dann ersten geschlossenen Kooperationsvereinbarung, die jetzt der neue Senat quasi wieder novelliert hat. Und mit dieser neuen Kooperationsvereinbarung hat man dann gesagt, okay, ihr müsst nicht mehr nur etwas über 50% an Wiedervermietung an WBS-berechtigte Haushalte vergeben, sondern eben 63%, 50% der neu gebauten Wohnungen sollten Sozialwohnungen sein. Und auch was Partizipation bei Neubauvorhaben beispielsweise angeht, hat man da einige Leitlinien eingezogen und auch die Modernisierungsumlage wurde tatsächlich von 9% dann auf 6% abgesenkt. Und man könnte eigentlich das zusammenfassen mit dieser Kooperationsvereinbarung von 2017, die sicherlich nicht in allen Belangen jetzt das Nonplusultra ist, was die soziale Wohnungspolitik angeht, aber man könnte trotzdem sagen, dadurch wurden die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin zu den am stärksten reguliertesten Wohnungsunternehmen deutschlandweit. Und, das ist auch ganz wichtig, quasi der Wachstumskurs der landeseigenen wurde weiter fortgeschritten. Man hat eine Roadmap erstellt und gesagt, okay, ihr sollt eben diese Wohnungsbestände, öffentlichen Wohnungsbestände auch weiter ausweiten durch Neubau und durch Ankauf. Und es wurden eben auch Zielzahlen vereinbart, beispielsweise für den kommunalen Wohnungsbau, dass man gesagt hat, 6.000 Wohnungen pro Jahr müsst ihr mindestens schaffen und davon eben mindestens 3.000 Wohnungen sozial gefördert. Was hat das jetzt eigentlich alles gebracht mit dieser Kooperationsvereinbarung?
Genau, ich glaube, da kann man sich einfach nochmal vielleicht drei Kernbereiche oder sowas anschauen. Also wir können natürlich über die Mieten sprechen, wir können über den Neubau sprechen und wir können über die Wohnraumvergabe sprechen. Und bei der Mietenentwicklung ist natürlich nochmal die besondere Situation mit dem Mietendeckel auch, den es in Berlin für eine zumindest kurze Zeit gab. Aber ich sag mal, es ist recht klar abzulesen, wir haben uns hier nochmal die Zahlen rausgesucht. Also die landeseigenen Wohnungsunternehmen liegen seit 2017 und eben auch bis heute sehr deutlich unter dieser sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist ja aus dem Mietspiegelsystem sowas wie die, ja, ich sag jetzt mal sowas wie die Durchschnittsmiete in Berlin. Also wenn die im Jahr 2021 lag die im Durchschnitt eben bei ungefähr 6,80 Euro netto kalt, 10 Quadratmeter. Und da war die bei den landeseigenen noch bei 6,30 Euro, also schon erheblich darunter. Und im privaten Wohnungssegment, beziehungsweise wenn man sich nur mal diese Enteignungskandidaten anguckt, Deutsche Wohnen, Vonovia etc., da lag die schon bei fast 8 Euro. Also schon erheblich darüber. Und noch deutlicher wird das Bild, wenn wir uns die sogenannten Neuvertragsmieten angucken. Also nicht da, wo Mieter und Mieter schon lange eben in der Wohnung wohnen, sondern da, wo neue Verträge geschlossen werden. Da liegen auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen noch erheblich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete, also das sind dann Werte von 7,50 Euro im Durchschnitt und bei den landeseigenen 7,25 Euro und der private Wohnungsbestand bei weit über 9 Euro. Also jetzt nur die privaten Immobilienkonzerne, gibt natürlich auch andere Vermieter, wo das noch weitaus darüber liegt. Also man kann auf jeden Fall schon sagen, wenn es um das Thema bezahlbare Mieten geht, dann sind die landeseigenen ein ganz entscheidender Player, weil die einfach keine Marktmieten sozusagen, halt keine klassischen Marktmieten anbieten, weil sie eben so hoch reguliert sind. Zeigt sich auch an dem Aspekt, finde ich nochmal ganz besonders, dass der Mietendeckel in Berlin, als das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass der quasi nichtig ist und gekippt wurde, trotzdem bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen die wesentlichen Bestandteile des Mietendeckels noch weiter fortgeführt wurden. Das bedeutet zum Beispiel auch, der Mietendeckel hatte ja vorgesehen, dass zu hohe Mieten auch abgesenkt werden konnten und während im privaten Wohnungsbestand diese abgesenkten Mieten auf einen Schlag wieder auf das vorherige Niveau angehoben wurden, war das bei den landeseigenen so nicht möglich, sondern da gab es eine, ja, ich sag mal sowas wie eine Staffel, dass die also in relativ kleinen Schritten nur wachsen. Und auch nochmal eine Sondersituation, die es einfach so verdeutlicht, dass sowohl in der Corona-Pandemie als auch im letzten Jahr Energiekrise, sage ich mal, ein Mietenstopp komplett für die landeseigenen Wohnungsbestände vom Senat aus durchgeführt wurde. Das heißt also, dass während sämtlichen anderen Wohnungsbeständen, die in der Hand von privaten Wohnungsunternehmen sind, auch in der Krise die Mieten weiter gestiegen sind, wurde dieser Prozess bei den landeseigenen tatsächlich gestoppt. Das heißt also so, wenn wir über Mietenpolitik sprechen, sind die landeseigenen schon so ein bisschen so das Nonplusultra. Klar, die Genossenschaften haben noch etwas geringere Mieten, das hat aber sozusagen nochmal etwas eine andere Fragestellung. Aber trotzdem, also mit ihren 350.000 Wohneinheiten, das sind so roundabout 20% des Berliner Wohnungsmarktes, können die eben entsprechend auch mietpreisdämpfend auf die gesamte Stadt sozusagen halt einwirken, weil sie eine recht soziale Mietenpolitik in den letzten Jahren verfolgt haben.
Genau, also mit der Kooperationsvereinbarung 2017 hatte man quasi schon festgelegt, ihr dürft die Mieten nur noch maximal um 2% pro Jahr erhöhen. Mit den beiden Mietenstopps, die dann eingeführt wurden, ja, wurden quasi die Mieten tatsächlich von dem gesamten Marktgeschehen in der Stadt entkoppelt. Und diese mietpreisdämpfende Wirkung, das muss man natürlich auch dazu sagen, mit einem Wohnungsbestand von 20% Anteil am gesamten Wohnungsmarkt, haben sie natürlich durch die geringeren Mieten auch einen Einfluss auf tatsächlich den Mietspiegel. Also das ist natürlich etwas, was man nie vergessen darf, dass bei dieser Mietspiegelerhebung natürlich dann auch die vergleichsweise günstigen Mieten von den Landeseigenen mit einfließen und dadurch quasi sich ein Stück weit ein dämpfender Effekt auf das gesamte Mietgeschehen in der Stadt eben auch zeigen lässt. Also hätten wir sie nicht, sähe es schon ganz anders aus.
Das kann man ganz sicher sagen und ich glaube, ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wohnungsneubau. Das ist sicherlich... Du hast es ja gesagt, das Ziel wurde immer ausgegeben, also 6.000 Wohnungen im Jahr sollen es sein, die durch die landeseigenen fertiggestellt werden. Ich glaube, da kann man sagen, dieses Ziel wurde immer relativ deutlich verfehlt. Also es waren jetzt so 2017 mal zwischen 3.000 Wohnungen, mal auch etwas über 5.000 Wohnungen. Natürlich auch der Effekt mit Corona etc. Aber ich glaube, man kann schon sagen, und wir haben ja hier auch schon in einer anderen Folge mal über ein kommunales Wohnungsbauprogramm gesprochen, wie man also die landeseigenen stärken könnte in ihrer Neubautätigkeit. Das jetzt, sage ich mal, von den blanken Zahlen her, die das zwar immer nicht geschafft haben, aber der besondere Effekt natürlich ist, dass 50% von dem, was durch die Landeseigenen gebaut wird, als Sozialwohnungen errichtet werden. Und das ist nochmal eine recht deutliche Zahl. Also das Land Berlin gibt ja sehr viel Geld mittlerweile auch für eine öffentliche Wohnraumförderung aus. Und die ist 2014 wieder eingeführt worden. Und bisher haben die Landeseigenen zu über 90% dieses Geld quasi verausgabt. Das heißt also, ich glaube, 2% entfallen auf Genossenschaften, 8% entfallen auf private Wohnungsunternehmen. Und da sieht man dieses Missverhältnis, wenn man so möchte, dass also die Landeseigenen zwar leider noch etwas zu wenig bauen, aber das, was sie bauen, weit überdurchschnittlich bezahlbar tatsächlich einfach ist. Und insofern kann man natürlich darüber diskutieren, wie stark jetzt der Effekt ist, wenn also insgesamt bisher ungefähr 30.000 Wohnungen gebaut wurden von den Landeseigenen in den letzten Jahren seit 2014 und im gleichen Zeitraum mehr als 70.000 Wohnungen von privaten Wohnungsunternehmen. Das heißt also insgesamt ist der Effekt auf den Wohnungsmarkt natürlich begrenzt. Aber das, was gebaut wird, ist zumindest bisher schon recht bezahlbar gewesen.
Zumindest zur Hälfte.
Zumindest zur Hälfte, das wollte ich gerade sagen.
Da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Oder was heißt drüber streiten? Ich glaube, ich habe da eine relativ klare Position. Dass man natürlich auch den Landeseigenen hätte vorschreiben können, ihr baut 100% bezahlbar. Denn auch wenn die Mieten quasi für den Anteil, der dann nicht als Sozialwohnung entstanden ist, auch ein Stück weit gedeckelt war. Das war dann 2017, hatte man noch 10 Euro im Durchschnitt, die dieser quasi frei finanzierte Anteil kosten sollte am Ende. Mittlerweile, darüber sprechen wir ja später nochmal, sind wir da bei 15 Euro angelangt. Und natürlich kann man bei 15 Euro Neuvertragsmiete im frei finanzierten Neubau jetzt nicht davon sprechen, dass das unbedingt bezahlbar ist. Anyways, zumindest kann man eben sagen, also die kommunalen Wohnungsunternehmen waren halt der hauptsächliche Träger des geförderten Wohnungsbaus und die Privaten haben diese Wohnungsbauförderung ignoriert, wenn man nett das formulieren würde, man könnte auch
boykottiert.
Sagen, boykottiert. Und sie haben es eigentlich nur da in Anspruch genommen, wo sie quasi ein Stück weit dazu gezwungen waren, also in größeren Baugebieten, wo dann vorgeschrieben war, dass sie 30% geförderten Wohnungsbau errichten mussten. Wobei selbst da haben sie es dann am Ende oft an die Landeseigenen verkauft.
Genau. Und ich können wir uns noch vielleicht den dritten Aspekt ganz kurz angucken. Das ist die Frage der Wohnraumvergabe. Da gibt es eben die Regel, das waren anfangs 60%, jetzt waren es mittlerweile 63% der jährlich wiedervermieteten Wohnungen bei den landeseigenen Unternehmen, dass die an WBS-Berechtigte gehen. Bis zur Grenze WBS 140. Das sind, also kann man ungefähr sagen, für einen Ein-Personen-Haushalt ein Einkommen von 1.400 Euro im Monat. Das ist also sozusagen die Höchstgrenze. Und die Haushalte haben also Anspruch von 2/3 der Wohnungen, die jährlich bei den Landeseigenen wiedervermietet werden. Um da mal so eine Zahl zu bringen, das waren also zum Beispiel im Jahr 2021 sind 15.000 Wohnungen bei den Landeseigenen wiedervermietet worden von diesen 350.000. Das bedeutet also, dass 10.000 Wohnungen im Jahr 2021 an WBS-Berechtigte vergeben wurden bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Das ist schon extrem viel, weil man ja sagen kann, dass der Sozialwohnungsbestand insgesamt sehr deutlich abnimmt. Also jährlich zwischen 3.000 bis 5.000 Wohnungen aus der Wohnungsbindung quasi fallen. Und das ein Stück weit zumindest der Versuch ist, langfristig über eben diese Wiedervermietung, also auch von Wohnungen, die vorher gar keine richtige Sozialwohnung waren, quasi zu, ich sag jetzt mal, unechten Sozialwohnungen zu machen, wo am Ende dann doch Leute drin wohnen, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Und vielleicht kann Philipp, wenn er möchte, das gerne nochmal weiter ausführen, diese Zahlenspiele bei den, wie viele Haushalte haben da eigentlich Anspruch drauf, aber man kann, glaube ich, schon einfach sagen, es gibt jetzt aktuell in Berlin noch 85.000 ungefähr Sozialwohnungen und dem gegenüber stehen etwa 10-mal so viele Haushalte, die eine Anspruchsberechtigung haben. Das heißt also, diese Wiedervermietungsquote, und die schmilzt ja noch, weil eben, wie gesagt, jedes Jahr noch tausende Sozialwohnungen verloren gehen, also diese Wiedervermietungsquote ist ein unschätzbarer Wert, um den Haushalten, also muss man sich ja vorstellen, wer eben nur 1.000 oder 1.400 Euro Einkommen im Monat hat, findet praktisch außer bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen fast gar keine Wohnung mehr in Berlin. Und deswegen ist diese Quote vorzuhalten natürlich extrem wichtig. Auch extrem wichtig, weil damit besondere Bedarfsgruppen adressiert werden, wie eben Geflüchtete, wie Studierende, Wohnungsnotfälle, etc. Und insofern ist das vielleicht sogar, wäre jetzt eine These noch höher zu bewerten als der Effekt durch den Neubau, weil man kann schon sagen, dass durch diese Wiedervermietung praktisch ja mehr Sozialwohnungen wieder an den Markt gekommen sind jedes Jahr, also weit mehr als, also 4-mal so viel Sozialwohnungen über diese Wiedervermietung wieder neu an den Markt gekommen sind, als jetzt durch den Wohnungsneubau. Also bei den Landeseigenen ist das sicherlich der wichtigste Effekt vielleicht, den man so ausmachen kann.
Und auf der anderen Seite, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen diskutieren, ist genau diese Vorgabe, man vermietet quasi fast 2/3 der Wohnungen an eben WBS-berechtigte Haushalt, auch tatsächlich ziemlich umstritten. Also selbst unter den, oder gerade auch bei den Mieterinnen und Mietern der landeseigenen Wohnungsunternehmen, die vielleicht gerade in der Wohnung wohnen, sich was Größeres wünschen, weil vielleicht ein Kind dazugekommen ist und ja, man dann halt quasi auch mit seinem Einkommen ein Stück weit über diesen WBS-Grenzen liegt, dann hört man nicht selten die Beschwerden darüber, dass genau zu viele Wohnungen an diese WBS-Berechtigten vermietet werden. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eben auch der Hinweis, den man dann immer geben muss, den Niklas ja ein Stück weit auch schon gegeben hat, der private Markt ist eben tatsächlich leergefegt. Also ich fand es ganz lustig, ein eher immobilienwirtschaftsfreundlicher Twitter-Account hatte auch letztens gepostet, dass er jetzt irgendwie nur noch 3 bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt gefunden hat mit einem Einkommen, glaube ich, auch von diesen 1.400 Euro. Und das zeigt natürlich auf den normalen immobilienwirtschaftlichen Portalen, wo die Privaten in der Regel halt ihre Wohnungen anbieten, da findest du halt nichts mehr, wenn du ein kleines Einkommen hast. Und deswegen ist eben diese Versorgungsquote, könnte man sagen, notwendig, um einfach dafür zu sorgen, dass diese Leute überhaupt noch irgendwo was finden. Und was natürlich wünschenswert wäre, ist, dass es einfach mehr öffentliche Wohnungen im Bestand geben würde, dass man quasi auch, ja, gerade in Stadtteilen, wo es halt einfach nur noch wenig Sozialwohnungen gibt, wo die Mieten sowieso schon extrem teuer sind, dass man natürlich auch das Angebot da erhöhen könnte. Da reden wir dann vielleicht über Vergesellschaftung, weil das natürlich eine Möglichkeit wäre, tatsächlich auch im Bestand den öffentlichen Wohnungsbestand schnell auszuweiten, wenn man es dann umsetzen würde. Aber man kann natürlich jetzt auch schon beobachten, die landeseigenen Wohnungsbestände sind natürlich auch regional ein Stück weit ausgerichtet. Also die HOVO geht zum Beispiel als Platzhirsch in Lichtenberg und da hat man halt bestimmte Quartiere, wo dann sehr viele landeseigene Wohnungen sind und wo dann auch sehr viele Leute mit einer WBS-Berechtigung wohnen. Aber es liegt eben daran, dass quasi der private Markt eben überhaupt gar keinen Beitrag mehr leistet zu einer sozialen Wohnraumversorgung. Und ich glaube, das muss man in dieser Debatte um diese Quoten auch immer mitsagen und mitdenken. Weil ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, eigentlich würde ich gerne auch so eine Wohnung haben. Und die ist natürlich auch sehr viel günstiger als das, was ich auf dem privaten Markt bekomme. Aber ich bin vielleicht über diesen Einkommensgrenzen drüber. Aber es ist eben aktuell tatsächlich eine extrem schwierige Situation. Und ich glaube, da ist der Gesellschafter, also das Land Berlin, eben sehr gut beraten zu sagen, okay, wir behalten diese Quote auch bei oder weiten sie sogar vielleicht angesichts der aktuell dramatischen Situation sogar noch aus, weil der Effekt ansonsten wäre, dass arme Menschen halt in Berlin einfach gar keine Wohnung mehr finden würden.
Absolut, und ich glaube, noch ein Punkt eben zur Ausweitung, sage ich mal, des kommunalen Wohnungsbestandes, kann man vielleicht auch noch sagen, wichtiger Effekt, dass eben auch viele private Wohnungen angekauft wurden in den letzten Jahren, also auch da roundabout 30.000 Wohnungen, die vorher...
Ja, 55.000 Wohnungen stimmt, ja, du hast seit recht. 2010, also tatsächlich.
Sehr gut, ja, du hörst gut zu, wunderbar. Ja. Nein, also genau, 55.000 Wohnungen ist extrem viel, das könnte man jetzt nochmal schnell ausrechnen, wie viel Prozent des Wohnungsmarktes das sind. Das sind also ungefähr 5% des Wohnungsmarktes, die tatsächlich alleine durch Ankauf rekommunalisiert wurden. Wir gucken gleich nochmal, ob es mit den 5% stimmt, aber das klang mir gerade recht logisch. Na, jedenfalls kann man das, glaube ich, alles so zusammenfassen. Und vielleicht, um da auch so eine Brücke zu schlagen, muss man aber natürlich sagen, bei all dem Positiven, über was wir gerade gesprochen haben, die real existierende Situation in den Wohnungsbeständen der landeseigenen Wohnunternehmen, wir sprechen da ja ganz viel auch mit Mieterinnen und Mietern vor Ort, die ist, dass sich ganz viel beschwert wird über einen schlechten Service, mangelnde Instandhaltung, wenig Kommunikation. Es gibt sehr große Konflikte um den Wohnungsneubau, weil das eben häufig als Nachverdichtung in grünen Innenhöfen, vor allem im Ostteil der Stadt, passiert. Und deswegen... glaube ich, ist das schon halt eben ein differenziertes Bild. Die Landeseigenen sind total reguliert gewesen oder sehr, sehr reguliert gewesen bisher, aber das eben auch nicht alles ohne Probleme und vor allem kommt von den Landeseigenen eben immer wieder auch das Argument und das stimmt schon auch, dass die durch ihren Expansionskurs, das heißt also viel in den Wohnungsneubau zu investieren, was immer komplizierter wird bei den steigenden Baukosten etc., Und eben vor allem durch die vielen Ankäufe von Wohnungsbeständen, dass die natürlich in wirtschaftliche Schieflagen durchaus geraten. Und deswegen gab es einen enormen Druck von Seiten der landeseigenen Unternehmen, dass eben diese starken Regulierungen, die wirtschaftlich gesprochen natürlich erstmal Mindereinnahmen bedeuten, als das, was man sonst am Markt realisieren könnte, dass das ein Stück weit aufgeweicht und wenn nicht aufgehoben wird. Und nun ist es so, dass sich also der schwarz-rote Senat das schon sehr schnell zum Ziel gemacht hat. Die sind ja erst seit April, Mai im Amt. Und ich glaube, das hat nur wenige Tage gedauert, dass der neue Bausenator Christian Gäbler von der SPD quasi ankündigte, also diesen Mietenstopp, der jetzt noch, und das Kündigungsmoratorium bei den Landeseigenen, was jetzt noch bis Ende des Jahres galt, also das wird auf gar keinen Fall verlängert, sondern wird jetzt die wirtschaftliche Basis der Unternehmen wieder stärken. Und auch da gibt es jetzt viel drüber zu sagen, glaube ich, über diese neue Kooperationsvereinbarung, aber vielleicht gehen wir auch da einfach nochmal an diesen drei Punkten irgendwie entlang. Was steckt eigentlich jetzt drin in dieser neuen Kooperationsvereinbarung, wenn wir über die Mieten sprechen, wir über den Neubau sprechen und wenn wir über die Wohnraumvergabe sprechen?
Genau, dann starten wir einfach mal mit den Mieten. Also, wie Niklas ja gerade schon meinte, wir hatten den Mietenstopp, der eigentlich erstmal bis Ende des Jahres gelten sollte, aber darüber hinaus die Vereinbarung, dass bis 2025 die Mieten maximal 1% pro Jahr steigen sollten. Mit der neuen Kooperationsvereinbarung, die jetzt zum 01.01. des nächsten Jahres gelten soll, hat man gesagt, naja, ab sofort sollen die Mieten um 2,9% pro Jahr steigen dürfen, also bis zum Ende der Legislatur 2026 um insgesamt 9%, also quasi eine Verdreifachung des bisherigen Werts. Ich glaube, trotzdem ist es sozusagen immer noch fast moderat, könnte man sagen, wenn man sich die Steigerungsraten bei Privaten im Vergleich anguckt oder auch wenn man sich anschaut, was eigentlich die Vorstände gefordert haben in diesen Verhandlungen um die Kooperationsvereinbarung, denn das sind ja Verhandlungen, also das ist nicht der Senat diktiert hier, so macht ihr das zukünftig, sondern tatsächlich sozusagen wird darum verhandelt und die Vorstände gehen da auch mit Forderungen rein, lancieren die da auch in der Presse und die hatten halt 5% und mehr pro Jahre fordert, im Endeffekt das, was auch das Gesetz eben Zulust hergeben würde. Mhm. Dann, und das finde ich noch sehr viel dramatischer als diese Mietsteigerung im Bestand, tatsächlich bei den Wiedervermietungen, wo bisher galt, Wiedervermietungen sollen zu maximal 10% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete passieren. Wer es kennt, wer mal auf ImmoScout geguckt hat und dann mal eine landeseigene Wohnung gefunden hat, die sind in der Regel halt sehr, sehr viel günstiger als das, was auf dem privaten Markt aufgerufen wird. Da gibt es jetzt einfach gar keine neue Gesetzgebung oder neue Vorgabe mehr. Das heißt sozusagen, die Landeseigenen können bei den Wohnungen, die jetzt nicht an WBS-Berechtigte gehen, tatsächlich das nehmen, was gesetzlich erlaubt ist, also 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, das, was nach Mietpreisbremse gilt. Und als Ausgleich hat man dann aber gesagt, naja, damit jetzt die allerärmsten Haushalte quasi nicht zu stark belastet werden durch diese neuen Vorgaben, hat man die sogenannte Härtefallregelung. Das ist quasi eine Regelung, die besagt, dass Mieterinnen und Mieter, die bei den landeseigenen wohnen, maximal 30% ihres Einkommens für die Wohnkosten ausgeben sollen. Die wurde jetzt auf 27% Wohnkostenbelastung abgesenkt. Aber, und das ist, glaube ich, sozusagen der Trick dahinter, das hat natürlich Christian Gäbler und auch Jörg Fransen, also der Sprecher der Vorstände der landeseigenen Wohnungsunternehmen, in jede Kamera gesagt. Der Trick dabei ist, dass diese Härtefallregelung eben in der Vergangenheit eigentlich so gut wie nie zur Anwendung kam. Also ja. Es gab im letzten Jahr, 2021, wir wissen es ja nicht, wie es im letzten Jahr war, weil da der Bericht immer noch fehlt, da gab es wenige 100 Fälle bei 355.000 Wohnungen in der Stadt. Das heißt sozusagen entweder, das wäre vielleicht auch eine Sache, die die Mietenbewegung starten könnte oder auch Mietervereine, wenn man sozusagen diese Härtefallregelung nicht auch bekannter macht und vielleicht auch die Regelung insgesamt ein bisschen einfacher gestaltet, dann ist das im Endeffekt ein Tropfen aus dem heißen Stein, weil die allerwenigsten eben diese Härtefallregelung kennen, die in Anspruch nehmen und man muss ja auch dazu sagen, damit man die in Anspruch nehmen kann, muss man sich quasi ein Stück weit nackig machen vor seinem Vermieter. Man muss seine Einkommensverhältnisse offenlegen und das ist halt für viele Leute kein ganz einfacher Schritt.
Absolut. Da muss ich gleich husten. Absolut. Und ich glaube, vor allem kann man nochmal, also fast ja emotional nochmal was zusammenfassen, dass infolge des Wegfalls des Mietendeckels bei den Landeseigenen der sogenannte Mietendimmer, auch ein gutes Wort, finde ich, eingeführt wurde. Und der sollte eigentlich, das war vereinbart, bis Ende 25 auf jeden Fall weiterlaufen. Und ich glaube, man kann einfach nochmal sagen, dass die SPD jetzt endgültig den Mietendeckel in Berlin quasi zu Grabe getragen hat. Das waren nochmal so die letzten Ausläufer des Mietendeckels und die werden jetzt von der SPD, ich würde sagen, ohne Not quasi zu Grabe getragen. Und gucken wir dann nochmal vielleicht auf die anderen Bereiche, also Neubau und Wohnraumvergabe. Und ich glaube, da kann man so ein Muster auf jeden Fall nochmal ausmachen. Und das Muster, also insgesamt ist das Muster natürlich, dass die stärker marktwirtschaftlich jetzt auch wieder getrimmt werden und so und mehr Möglichkeiten bekommen, die Landeseigenwohnunternehmen eben marktwirtschaftlich zu agieren. Aber es gibt vor allem eins, was SPD und CDU total, was bei den beiden ganz präsent ist. Und das ist so diese Erzählung, die landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen quasi mehr Wohnungen auch für nicht nur die untersten Einkommensschichten bereitstellen, sondern für mittlere Einkommensschichten. Da wird auch bestimmte Berufsgruppen immer gerne betonen, Polizisten, Krankenpfleger etc. Ich glaube, wir sind uns einig, überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, unser Idealbild sind landeseigene Unternehmen, die breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum versorgen. Und gleichzeitig ist es eine Realität, dass wir haben ja darüber gesprochen, wenn jetzt, also man kann den Wohnberechtigungsschein in so verschiedene Segmente einteilen und dann spricht man eben zum Beispiel von WBS 140, das ist dann also ein ungefähres Einkommen von 1400 Euro, man kann auch von dem WBS 180 sprechen, sind entsprechend 1800 Euro und WBS 220 2200 Euro. Wenn man sich
netto.
Jetzt diese netto, genau, und wenn man sich jetzt diese Segmente anschaut, dann kann man aber immer noch sagen, dass also auch akut jetzt bisher in diesem Segment WBS 140 roundabout 600.000 Haushalte anspruchsberechtigt wären.
530.
Mit Zahlen habe ich es heute nicht so. 530.000 Haushalte anspruchsberechtigt wären und dass jetzt ja immer noch sehr viele Haushalte für sehr wenige Wohnungen sind und wir jetzt beim Wohnungsneubau erleben, dass also bisher ja schon diese Quote galt, 50% der Wohnungen werden eben als Sozialwohnung errichtet, aber jetzt kommt der Clou, diesen 50% werden nur noch die Hälfte tatsächlich an das WBS 140er Segment vergeben. Das heißt also, es ist praktisch eine Halbierung des Wohnungsangebotes im Neubau, was für dieses unterste Einkommenssegment am Ende zur Verfügung steht. Und die andere Hälfte dieser Sozialwohnungen werden eben an ein anderes Segment nochmal vergeben. Plus die 50%, die eben gar nicht als Sozialwohnung errichtet werden, die werden jetzt richtig teuer. Die sollen im Durchschnitt, können die 15 Euro den Quadratmeter kosten. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Also wenn man sich das überlegt, das heißt, da ist auch mal eine Wohnung dabei mit 18 Euro den Quadratmeter oder noch mehr. Das ist ehrlich gesagt für breite Bevölkerungsschichten überhaupt nicht mehr leistbar. Der Neubau, der wohlgemerkt von landeseigenen Wohnungsunternehmen am Ende neu gebaut wird. Und ein ähnliches Bild zeigt sich tatsächlich bei der Wohnraumvergabe.
Genau, also bei der Wohnraumvergabe war es ja bisher so, zwei Drittel der Wiedervermietung an WBS-berechtigte Haushalte bis eben diesem WBS 140, also mit einem Einkommen bis 1400 Euro. Jetzt wird das quasi, wird diese 63-prozentige Quote beibehalten, aber auch da quasi wird das Angebot innerhalb dieser 63% für die Ärmsten, also bis WBS 140 halbiert und die restlichen 50% innerhalb dieser 63%igen Vorgabe werden dann tatsächlich an WBS-Berechtigte bis WBS 220 vergeben. Ich weiß, es sind jetzt sehr viele Zahlen, aber vielleicht, um das noch ein bisschen plastischer zu machen, versuche ich es nochmal mit Zahlen. Also 2017, als die erste Kooperationsvereinbarung gestartet wurde, da waren quasi berlinweit 830.000 Haushalte berechtigt, innerhalb dieser Vorgabe eine Wohnung zu bekommen. 2022, durch diese neue Aufteilung, die der Senat jetzt vornimmt, sind es insgesamt 1,16 Millionen. Und natürlich, wir wissen es, durch die Einkommensentwicklung und auch durch die Zuzüge von Leuten, die ein bisschen mehr Geld haben, sind natürlich quasi, ist der ist der Anteil von Leuten mit diesen Einkommen bis maximal 1400 Euro in der Stadt ist ein Stück weit zurückgegangen. Also heute haben wir noch 530.000 Haushalte in der Stadt, die eben bis 1400 Euro verdienen. Wenn man jetzt aber sagen würde, und das ist das, was Herr Gebler quasi auch öffentlich verkündet hat, und damit hat er ein Stück weit sozusagen gar nicht die Wahrheit erzählt, man würde jetzt mit der neuen Kooperationsvereinbarung ja eigentlich nur die Verhältnisse abbilden, die es 2017 gab, dann muss man eben sagen, nein, das stimmt nicht, Herr Gebler. Denn wenn man das so wollte, dann hätte man theoretisch sagen können, okay, 2017 waren es 830.000 Haushalte, die auf diese 63% Anspruch hätten. Hätte man heute gesagt, WBS 180, wären es 855.000 gewesen. Das wäre in etwa der Anteil gewesen, den man auch 2017 hatte. Aber man hat jetzt quasi 300.000 Leute mehr eingeladen, bei den landeseigenen Mieterinnen und Mieter zu werden. Erstmal was Positives, aber das Wohnungsangebot hat sich ja nicht tatsächlich vergrößert. Das heißt, um diese landeseigenen Wohnungen wird einfach die Konkurrenz zwischen Leuten mit ein bisschen mehr Einkommen, mittleren Einkommen und den Leuten mit geringem Einkommen quasi massiv verschärft. Ja, ohne Not könnte man sagen. Und das Problem ist eben, dass natürlich diejenigen, die sehr, sehr wenig Einkommen haben, 5 Jahre später, also 2017 waren die Mieten schon hoch, aber jetzt ist quasi die Innenstadt wirklich leergefegt von Wohnungsangeboten mit bezahlbaren Mieten für Leute mit geringem Einkommen. Das heißt sozusagen, für die wird auch die Wohnungssuche noch schwieriger werden durch diese neue Vorgabe. Es hätte dazu natürlich auch Alternativen gegeben. Man hätte auch sagen können, alle Wohnungen werden an WBS-Berechtigte vermietet und dann hätte man die Einkommensgrenzen auch ausweiten können. Aber das, was der Senat jetzt gemacht hat, ist quasi, man lädt eben mehr Leute ein, aber man schafft eigentlich kaum ein größeres Wohnungsangebot. Denn man muss ja auch dazu sagen, die Zahl an Wiedervermietungen ist in den letzten Jahren auch bei den Landeseigenen zurückgegangen. Und das liegt schlussendlich daran, dass tatsächlich sozusagen so wenig andere Angebote auf den Markt kommen, die noch bezahlbar sind. Das heißt, die Leute verbleiben im Zweifel eher in ihren Wohnungen, als sich was Neues zu suchen, weil sie wissen, wenn ich mir heute was Neues auf dem freien Markt suche, dann bezahle ich halt das Doppelte. Und das können sich eben die meisten einfach nicht leisten. Und deswegen bleiben die in ihren Wohnungen, deswegen werden jedes Jahr weniger Wohnungen neu vermietet. Und das führt eben dazu, dass natürlich sozusagen die Konkurrenz auch unter denjenigen, die eine Wohnung suchen, bei den Landeseigenen immer größer wird. Das ist im Endeffekt die Folge dieser Vorgabe und was Niklas schon meinte. Es ist ein Stück weit die stärkere Ausrichtung der Landeseigenen auf auch Mittelklasse, auf Leute mit einem mittleren Einkommen. Und ja, im Endeffekt sozusagen folgt das ein Stück weit auch der Vorgabe, die die CDU ja schon auch seit langem vertritt, quasi, man will jetzt nicht mehr eine Wohnungspolitik machen für die Ärmsten, sondern jetzt auch mal hier für die Mittelklasse, die hat ja genauso ein Recht. Stimmt ja auch, aber da muss man eben auch andere Instrumente noch nutzen, damit man sozusagen einen größeren sozial regulierten Wohnungsbestand hat.
Total. Also ich glaube, waren jetzt ja sehr viele Zahlen und so. Ich glaube, wenn man es wirklich in 2 Sätzen zusammenfassen möchte, kann man, glaube ich, wirklich einfach sagen, aus Mietenstopp bei den Landeseigenen wird die Mieten steigen um 9% in 3 Jahren. Plus, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, energetische Sanierung. Da wird es auch möglich sein, dass die Mieten infolge einer energetischen Sanierung wirklich drastisch auch nochmal ansteigen können. Und was die Wohnraumvergabe angeht, kann man sagen, der Neubau wird sehr viel teurer. Und es werden insgesamt sehr viel weniger Wohnungen, also in der positivsten Annahme, nur noch halb so viele Wohnungen wie zuvor an die untersten Einkommensschichten vergeben. Und die haben ja praktisch wirklich nirgendwo anders eine Möglichkeit, irgendwo noch eine Wohnung zu finden. Und deswegen ist das schon, kann man glaube ich sagen, ein Stück weit eine dramatische Verschlechterung für eben dieses spezifische Segment der 530.000 Haushalte, über die du gerade gesprochen hast, die eben in Berlin, wenn es jetzt ein Ein-Personen-Haushalt ist, bis zu 1.400 Euro als Einkommen monatlich zur Verfügung haben. Für die ist es auf jeden Fall ein herber Einschnitt bei den landeseigenen Unternehmen. Es ist praktisch so, man belässt das Buffet gleich groß, aber lädt eben doppelt so viele Leute dazu ein. Das werden auf jeden Fall die, vor allem mit einem ganz schmalen Geldbeutel, tatsächlich einfach praktisch merken. Und ich glaube, jetzt müssen wir aber diskutieren, also ich habe es jetzt ja schon fast angetriggert sozusagen, ob das der große Rollback, wie man immer sagt, für die landeseigenen Wohnungsunternehmen ist.
Ja, also ich würde sagen, es ist nicht der ganz große Rollback. Ich glaube, ein Stück weit hat der Senat ja also hat, traut der Senat sich vielleicht einfach auch noch nicht? Ich glaube, wenn er wollte, dann hätte er wahrscheinlich auch bei den Mieten da noch mehr Spielräume gelassen. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen gucken, ist das jetzt quasi eigentlich der Start in so eine neue, sagen wir mal, Deregulierung der Landeseigenen? Muss man, glaube ich, gucken. Ich meine, früher war es ja so, man hat alle 2 Jahre über die Kooperationsvereinbarung verhandelt. Also in dieser Legislatur steht vielleicht sogar noch eine Verhandlung an. Ein Stück weit ist natürlich die neue Kooperationsvereinbarung auch eine Reaktion auf die aktuellen Verhältnisse. Ich meine, man will natürlich sehr viel von den Landeseigenen. Man will, dass sie neu bauen, man will, dass sie modernisieren. Man will aber auch ein Stück weit die, ja, die soziale Wohnraumversorgung für die ärmsten Schichten jetzt auch nicht völlig aufgeben. All das deckt sich natürlich irgendwie auch in der neuen Kooperationsvereinbarung ab. Aber ich glaube, dieses stückweise Heranführen an den Markt öffnet da quasi neue Tore und ich bin sehr gespannt, was beispielsweise bei Modernisierung und wir haben auch noch gar nicht über Kündigungen gesprochen, denn auch da hat man jetzt ja beim Kündigungsschutz einiges gelockert, wie sich das am Ende auswirken wird, also ob es wieder zu mehr Zwangsräumungen, zu mehr Kündigungen bei den Landeseigenen kommt, das ist noch gar nicht absehbar. Wir werden auch sehen, inwiefern diese Härtefallregelung tatsächlich jetzt auch mehr in Anspruch genommen wird. Ich glaube, auch da muss man einfach ein bisschen abwarten. Aber ich glaube, der Kurs, öffentliche Wohnungsunternehmen wieder marktgerechter zu gestalten, der ist auf jeden Fall damit eingeschlagen. Und insofern kann man schon ein Stück weit von einem Rollback sprechen, denn R2G bei allen Sachen, die sie vielleicht auch nicht konsequent genug gemacht haben, kann man ja schon sagen, sie haben die Landeseigenen tatsächlich in ihrem Kurs doch ein Stück weit weggeführt von der tatsächlichen Marktentwicklung. Das ist halt erstmal etwas, was nicht besonders positiv ist, dass das jetzt zurückgedreht wird.
Absolut, würde ich genauso sehen. Und ich glaube, es geht eben auch darum, was alles nicht in der Kooperationsvereinbarung steht oder wozu eben keine Regelungen getroffen wurden. Und ich glaube, es geht eben schon, also das hast du ja schon am Anfang kurz gesagt, also man kann sich ohnehin die Frage stellen, warum der Senat, dem die Wohnungen quasi, also die Wohnungen gehören dem Land Berlin und der Senat verhandelt mit den Unternehmen. Das ist ja schon an sich eine recht irrsinnige Konstruktion, sage ich mal. Und jetzt sagt man praktisch, die Unternehmen kriegen noch mehr freie Hand, können noch mehr eben Dinge selber im eigenen Dunst sozusagen regeln. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ich glaube eben, das andere große Problem hast du angesprochen. Ich glaube, ich will das auch nochmal verdeutlichen. Also wir erwarten von den landeseigenen Wohnungsunternehmen, dass sie eine soziale Mietenpolitik machen, also praktisch die Mieten kaum oder nicht anheben. Wir erwarten, dass sie sehr bei extrem gestiegenen Baukosten wirklich bezahlbare Wohnungen neu bauen, vor allem eben Sozialwohnungen. Das ist also praktisch kompliziert, um es vorsichtig zu sagen, erwarten dann, dass sie noch ganz viele Wohnungen an WBS-Berechtigte zu Nicht-Marktmieten vergeben. Und im Übrigen erwarten wir auch, dass sie bei einer energetischen Sanierung nicht alle die Kosten, die tatsächlich entstehen, auf die Miete umlegen. Ich glaube, man muss einfach feststellen, dass das nicht aufgeht, praktisch, sondern die Landeseigenen, wenn sie wirtschaftlich agieren wollen, an einer der Stellen Abstriche machen müssen. Und der Senat hat jetzt den Weg des geringsten Widerstands gewählt und gesagt, wir machen einfach an allen Stellen Abstrichen. Das heißt also, die Mieten dürfen steigen, der Neubau wird teurer, mehr Leute mit höheren Einkommen dürfen einziehen und auch bei einer energetischen Sanierung dürfen die mehr auf die Miete umlegen. Und das alles wurde immer begründet, das hat Jörg Franzen, der ist der Vorstand der Gesobau, einer dieser 6 Unternehmen, aber ist auch noch Sprecher für alle 6 Unternehmen. Der hat immer von der Eigenwirtschaftlichkeit der Unternehmen gesprochen, die unbedingt gewahrt bleiben müsste. Und ich finde das total interessant, weil das ein wichtiges Stichwort ist, weil man, glaube ich, sich vom Thema der Eigenwirtschaftlichkeit insofern verabschieden muss, festzustellen, dass ein bezahlbares Wohnen bei kommunalen Wohnungsunternehmen nicht marktwirtschaftlich funktioniert. Und das bedeutet, es braucht andere politischen Zugriff, andere politische Instrumente, die zum Beispiel darin bestehen könnten, dass man den landeseigenen Unternehmen direkt Eigenkapitalzuschüsse aus dem Landeshaushalt zur Verfügung stellt. Bedeutet, bisher ist es ja so, dass die den Wohnungsneubau aus den Mieten refinanzieren müssen. Das geht aber einfach praktisch nicht auf, wenn nicht die Mieten immer weiter steigen sollen. Man könnte auch sagen, wir sehen als Land Berlin, dass die Landeseigenen quasi schlechtere Bedingungen haben als andere Akteure am Markt, weil sie eben so besonders günstig bauen müssen. Und deswegen stellen wir denen direkt Geld zur Verfügung, damit die tatsächlich die Wohnungen bauen können, die Berlin braucht. Und das aber nicht auf Kosten der Mieterinnen und Mieter machen müssen, die eben auch mit Wohnungen versorgt werden müssen, weil die sonst keine andere Möglichkeit haben, sich am Markt zu versorgen. Also ich glaube, wir brauchen wirklich eine grundsätzlich andere Debatte darum, wie wir die landeseigenen Wohnunternehmen eigentlich tatsächlich organisieren und müssen eben weg
und finanzieren.
Ganz genau. Und müssen eben weg von diesem Gedanken, dass das irgendwie am Ende sich wirtschaftlich tragen muss, weil das wird nur funktionieren, wenn man das Ziel einer sozialen Wohnraumversorgung durch die landeseigenen Wohnunternehmen Stück für Stück aufgibt.
Hm. Ja, da räumst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Ich glaube, vielleicht um es auch abzuschließen, viele der Folgen der neuen Kooperationsvereinbarung, sozusagen des neu eingeschlagenen Wegs der landeseigenen, die kennen wir noch nicht. Da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit abwarten. Ich persönlich bin leider gerade ein bisschen pessimistisch, was quasi, sagen wir mal, auch ein Aufschrei von der Straße angeht. Denn ich hatte es ja erwähnt, sozusagen in der Geschichte der landeseigenen Wohnungsunternehmen war diese quasi Wegführung von den vom Markt das Ergebnis von ja, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, einer Verschiebung auch einer Hegemonie, zumindest im Bereich der Wohnungspolitik, einem Wegrücken von diesen neoliberalen Konzepten, und das war halt eine Folge sozusagen der Mietenbewegung, und diese Mietenbewegung, ja, die ist halt momentan nicht besonders stark, muss man leider sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt das, was sozusagen der Senat da angekündigt hat, dazu führen wird, dass jetzt massive Proteste losbrechen in den landeseigenen Gesellschaften. Ich glaube aber trotzdem, muss man ein bisschen abwarten, und ich würde natürlich darauf hoffen, dass gerade wenn Räumung wieder zunehmen, wenn die Mieten nach Modernisierung wieder sehr stark steigen, dass dann vielleicht auch sozusagen in der Mieterschaft der Landeseigenen sich da wieder ein bisschen mehr Widerstand und Protest regt. Und eine Sache, die ich glaube ich auch mit Sorge betrachte, und das ist halt auch eine Sache, die sich die Kooperationsvereinbarung gar nicht adressiert, ist diese ganzen Probleme, die wir halt in immer mehr kommunalen Wohnungsbeständen, vor allen Dingen in denen, in die die letzten Jahre zurückgekauft wurden, beobachten können. Nämlich das ganze Problem der schlechten Instandsetzung, nicht kaputte Aufzüge, nicht instand gesetzter Fenster etc. pp. Müllaufkommen, was in vielen Beständen tatsächlich ein immer größeres Problem wird, und eben ein nicht ansprechbarer Mieterservice. Und ich hoffe, dass der Protest, der sich da ja tatsächlich auch schon regt, dass der am Ende sozusagen auch eine progressive Richtung nimmt. Denn ich glaube, eine Mischung aus schlechter Instandsetzung, steigenden Mieten und wenig ansprechbaren Mieterservice kann natürlich auch dazu führen, dass die Leute ganz generell in Frage stellen, ob eigentlich die landeseigenen und die öffentlichen Wohnungsunternehmen die besseren Vermieter sind. Und das ist ja eigentlich etwas, was sozusagen, ich glaube, für Niklas und mich eine grundsätzliche Annahme und auch ein, ja, sozusagen eine politische Handlungsrichtung ist. Und ich glaube auch, man könnte das quasi, müsste das nicht in diese Richtung laufen lassen, aber es kann natürlich sich die Stimmung auch drehen gegenüber dieser ganzen Idee von, wir wollen eigentlich mehr Wohnungen in öffentlicher Hand, weil das ist sozusagen besser für uns Mieterinnen und Mieter. Und ich glaube, der Senat, und dadurch, dass er auch das gar nicht so richtig auf dem Schirm zu haben scheint, spielt er auch ein Stück weit mit dem Feuer.
Absolut. Und ich meine, jetzt aus Sicht vielleicht Mietenbewegung oder sowas, könnte man natürlich, glaube ich, auch nochmal Perspektive wagen, dass das auch nochmal Konsequenzen auch für sowas wie Vergesellschaftungsvolksentscheid haben kann, weil die Mieter und Mieter bei landeseigenen Wohnunternehmen in einigen der Großwohnsiedlungen, ich sag jetzt mal Heerstraße Nord zum Beispiel oder sowas,
in Spandau,
die sagen teilweise, das wurde angekauft vor einigen Jahren, die sagen teilweise, sie wollen zu den Privaten zurück, weil es einfach nicht wirklich besser funktioniert. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, das teilst du bestimmt, ein gewisser Appell vielleicht fast oder ein Interesse nochmal sozusagen zu wecken für wirklich den kommunalen Wohnungsbestand. Ich sag mal, wir sind glühende Vergesellschaftungsfans, aber wenn wir das nicht mal bei den Landeseigenen hinkriegen, dann wird es auf jeden Fall noch komplizierter, sag ich mal. Dann noch ganz, ganz, ganz viele hunderttausende Wohnungen zusätzlich zu übernehmen. Und ich glaube insofern, vielleicht insofern nochmal ein Appell, diese Kämpfe auch noch stärker miteinander zu verknüpfen. Aber ich sehe das genauso wie du. Es ist natürlich schon erschreckend vielleicht auch, dass das alles jetzt erstmal so durchgegangen ist, ohne dass es ja praktisch sehr großen Aufschrei gab. Vielleicht ändert sich das auch noch. Wir werden das sehen. Ich bin kein Anhänger von Verelendungs sozusagen Theorien, aber es wird praktisch so sein, dass ab 1.1. in hunderttausenden Wohnungen die Mieterhöhungen reinflattern. Und ich denke, auch die Linke und andere Akteure aus der Mietenbewegung werden da ihren Teil dazu beitragen, auch Proteste durchaus vielleicht anzufachen. Wir dürfen, glaube ich, gespannt bleiben.
In diesem Sinne, ihr könnt Bestand bleiben. Wir hoffen und versuchen jetzt tatsächlich auch in Zukunft wieder mehr und regelmäßigere Folgen zu veröffentlichen. Und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr am nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.